Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit dem Buch der Woche und Wiebke Poromka, schön, dass Sie zuhören. Im Jahr 2018 starb Wilhelm Ginazzino im Alter von 75 Jahren. Heute hätte er seinen 80. Geburtstag gefeiert. Pünktlich zu diesem Geburtstag erscheinen seine aus dem Nachlass herausgegebenen Werktagebücher. Der Traum des Beobachters heißt der von Jan Bürger und Friedhelm Marx herausgegebene Band. Er beinhaltet Aufzeichnungen aus fast 50 Jahren. Jan Bürger und Friedhelm Marx haben aus gut 7000 Seiten des fortlaufenden Werktagebuchs eine 450 Seiten starke Auswahl getroffen. Der Titel spielt auf eine Doppelbewegung im Schreiben Wilhelm Ginazzinos an. Einerseits, so die Herausgeber, bewahre es das Besondere des Augenblicks. Andererseits werde das Beobachtete unablässig verwandelt und in einer Art Traum überführt. Ulrich Rüdenauer stellt Wilhelm Ginazzinos Der Traum des Beobachters vor, als unser Buch der Woche.
Mit einem Brief vom 18. September 1981 tut sich für Wilhelm Ginazzino eine interessante neue Einnahmequelle auf, als Schuhtester nämlich. Der knapp 40-jährige Autor, gerade war sein Roman »Die Ausschweifung« erschienen, hatte sich auf eine Zeitungsanzeige hin bei der Firma Bata Schuhe GmbH gemeldet. Im Antwortschreiben des Unternehmens wird genauestens erläutert, was der Bewerber zu leisten habe. Nach einem vorgegebenen Fragenkatalog soll die Kollektion Softie 2000 realistisch getestet werden.
Wir stellen uns vor, dass Sie 3 Wochen ein paar Schuhe tragen, nein, sogar strapazieren, und uns Ihr Ergebnis in den Fragebogen eintragen. Nach Ablauf der Testzeit übergeben Sie uns den Bogen zur Auswertung.
100 D-Mark lässt sich Bata den Dienst am Kunden kosten. Dazu wird noch eine Schuhtester-Urkunde in Aussicht gestellt.
Ist das nicht auch für Sie eine reizvolle Sache? Keine Angst, wir verlangen nichts Meilenweites.
Aus der Sache ist am Ende doch nichts geworden. Zumindest scheint Ginazzino seinerzeit die Nebenbeschäftigung im wahrsten Sinne des Wortes nicht angetreten zu haben. Folgen hatte die Bewerbung aber doch. Im August 1995 notiert er die Idee für einen Roman.
Ablehnungsbrief kommt von Schuhfabrik. Eventuell teilen. Er liest Anzeige, Schuhtester gesucht. Er hatte sich das schön vorgestellt, umhergehend Geld zu verdienen, vielleicht kleine Berichte über Schuhe schreiben und dabei Urteile fällen.
Im Jahr 2001, 20 Jahre nach dem Briefwechsel mit Bata und 6 Jahre nach der ersten Idee, erscheint Wilhelm Ginazzinos ein Regenschirm für diesen Tag, dessen Hauptfigur als Schuhtester reüssiert. Von der überraschenden Genese dieses Buchs, das einen Autor über Nacht vom gut gehüteten Geheimtipp zum Bestsellerautor beförderte, erfahren wir aus einer bemerkenswerten Neuerscheinung. Der Traum des Beobachters versammelt Aufzeichnungen Wilhelm Ginazzinos, die im Jahr 1972 einsetzen und in seinem Todesjahr 2018 enden. Es ist eine riesige Sammlung von meist wenige Zeilen langen Notaten, die zum Materialcontainer seiner Romane und Essays wurde. In einem Interview aus dem Jahr 2014 erzählte er von diesen Skizzen.
Nicht, die habe ich also über 30 Jahre oder so angefertigt. Das ist eben meine Arbeitsmethode, das mache ich bis heute. Also wenn ich einen Einfall habe oder eine Entdeckung mache oder eine Beobachtung, dann tippe ich die so aus der Lamme heraus auf ein Blatt Papier und die kriegen eine laufende Nummer und werden nach wie vor in Ordner eingeklemmt und aufbewahrt. Und häufig ist es so, dass wenn ich ein Buch schreibe, dass ich dann also in diesen Mappen blättere, weil ich irgendwie mich erinnere, ich habe doch mal dazu und dazu irgendwas geschrieben und das möchte ich dann doch mal wieder lesen und merke, vieles ist davon auch tatsächlich jetzt wieder für den aktuellen Fall brauchbar.
Gut 40 Leitsordner und 7000 Seiten hat Ginazzino im Laufe der Jahre mit seinen Aufzeichnungen gefüllt. Auf Spaziergängen durch Frankfurt und andere Städte hatte er stets Zettelchen dabei, die er sich in seine Brusttasche steckte und auf denen er noch auf der Straße Eindrücke notierte. Im Anschluss übertrug er sie per Schreibmaschine auf ein DIN A4-Blatt. Meist überarbeitete oder verwandelte er die flüchtigen Notizen da bereits und versah sie mit Datum und Nummer. Dieses riesige Konvolut bildet das Herzstück von Ginazzinos Nachlass. Der liegt, verstaut in etlichen grünen Kästen, im Deutschen Literaturarchiv, dem unterirdischen Himmel, wie Martin Walser die Katakomben der Marbacher Schillerhöhe einmal nannte. Genazzino findet sich dort in guter Gesellschaft, zwischen Hans-Georg Gadamer und Robert Gernhardt. Bei dem einen hörte er in den 80er Jahren bei seinem nachgeholten Philosophiestudium Vorlesungen, mit dem anderen war er nicht nur freundschaftlich verbunden, sondern er arbeitete in den 70er Jahren auch zusammen mit Gernhardt bei der legendären Frankfurter Satirezeitschrift Pardon. Schon mit Anfang 20 hatte Genazzino Mitte der 60er Jahre seinen ersten Roman Laßlingstraße herausgebracht. Es folgte eine längere Veröffentlichungspause bis Mitte der 70er Jahre. In der Zwischenzeit begann er mit seinen Notizen.
Das Werktagebuch, ich bin mir immer gar nicht so sicher, ob er es selbst so genannt hat, aber ich habe neulich mal eine Stelle gefunden, wo er mal eine Kleinigkeit drüber geschrieben hat und da hat er es auch mal so genannt. Eigentlich waren das immer so Ordner, die standen in der Wohnung mit Kürzeln. Ein Kürzel ist EP, ein anderes ist A, ein D gibt es auch noch.
Der Literaturwissenschaftler und Archivar Jan Bürger betreut in Marbach den Nachlass Genazzinos.
Kürzeln, von denen er mir immer gesagt hat, er wisse gar nicht, was die eigentlich bedeuten, ob die irgendwas bedeuten. Ich glaube, EP heißt wahrscheinlich am Anfang, als er damit loslegte, hieß, glaube ich, Einfälle Prosa. Und bei D bin ich mir ziemlich sicher, dass es dramatisch ist oder Drama, weil da einfach Entwürfe für dialogische Texte drin sind. Bei A und B, keine Ahnung, es kann alles heißen.
Jan Bürger hat zusammen mit dem Literaturwissenschaftler Friedhelm Marx diese überbordende Materialsammlung durchforstet und eine Auswahl getroffen, die nun in dem Band »Der Traum des Beobachters« auf gut 450 Seiten die Ursprungsideen, Glutkerne, Motive von Genazzinos Werk vom Hintergrund ins Zentrum rückt.
Es wird immer systematischer. 1973, da macht er immer noch kleine Abstandhalter dazwischen. Da notiert er einfach durcheinander Sachen für ein Stück. Dann auch so schon diese Melancholie-Erfahrung, das ist ein großes Thema, das Gefühl, wenn man ein einzelnes Haar im Mund hat und es sich herauszieht, man kann nicht näher angeben, wo es sich befindet, nur irgendwo im Mund. Offenbar kann man nicht fühlen, wo bei der Zunge vorn und hinten ist. Das sind so, ne, das ist gar nicht mal so melancholisch. Es gibt dann auch so eine Stelle da noch, ich weiß noch, mir ist, als würden mir die Lippen abbrennen. Es wird dann im Laufe der ersten Jahre immer weniger normales Tagebuch und immer mehr Arbeitsinstrument.
Dass Genazzino dieses höchst spielerische und zugleich bürokratisch wohlgeordnete Aufzeichnungsverfahren gewählt hat, dürfte verschiedene Gründe haben. Nach seinen Ausflügen in die Realität, seinen Spaziergängen durch die ihn mit Schreibreizen beliefernde Stadt, musste er seine Eindrücke rasch notieren und wieder auffindbar archivieren. Er ließ die Gegenwart auf der Straße auf und erschafft sich ein System von Erinnerungen. Genazzinos Literatur lebt gerade von jenen umherschweifenden Beobachtungen, die sich zu kleinen, manchmal traumhaften Sequenzen verdichten oder in luzide Reflexionen übergehen. Die Notizsammlung wurde so zum Steinbruch für die Romane und Essays. Zudem führte das tagtägliche Protokollieren von Merkenswertem zu einer notwendigen Schreibroutine.
Prosa muss man mit System schreiben, das heißt regelmäßig. Der Vorteil der Regelmäßigkeit liegt darin, dass man in den Vorteil jeder vernünftigen Tätigkeit kommt. Und diese Vernunft besteht darin, dass man seine Arbeit wiedererkennt.
Auf das Gesammelte und per Codierungssystem Verwertbare griff er dann bei verschiedensten Projekten zurück. Er selbst nannte das Werktagebuch eine Prothese des Schreibens. Mit diesem Verfahren, einem dreistufigen Prozess des Betrachtens, Skizzierens, Ausformulierens, konnte er auch einer ihn lebenslang begleitenden Sorge begegnen.
Die Angst, dass mich eines Tages das Schreiben selbst verlassen würde. Dann würde ich nur noch zu Hause sitzen, ratlos, berufslos, ohne Geld, bald ohne Wohnung und bald auch ohne einen einzigen Menschen, der es mit meiner Verlassenheit aufnehmen würde.
Das Werktagebuch war also nicht nur ein Hilfsmittel, sondern auch ein Antidot gegen das mangelnde Vertrauen in eine endlos sprudelnde Kreativität. So verwundert es nicht, dass das Thema des Scheiterns, der Erfolglosigkeit, des drohenden Unglücks immer wieder in seinen Aufzeichnungen auftaucht, schon gleich zu Beginn im Jahr 1972.
Ich habe kein Konzept für mein Leben. Ich komme mir oft vor wie der einzige Unglückliche unter lauter Glücklichen. Das ist natürlich eine der Übertreibungen, die das negative Denken liebt, wenn es erst einmal in Gang gesetzt ist. Man möchte ja auf das Glück kommen. Aber in der Umwelt sehen wir fast nur die Dynamik des Unglücks. Und wer sich intellektuell halbwegs ernst nimmt, muss diese Dynamik wahrnehmen.
Die beiden Herausgeber Jan Bürger und Friedhelm Marx unterscheiden in ihrer Auswahl nicht zwischen jenen Sätzen, die Wilhelm Genazzino mit einem V für verwendet versehen hat, und solchen, die später nicht oder in verwandelter Form Eingang gefunden haben in die veröffentlichten Bücher. Das hat durchaus Berechtigung. Denn auch jene Passagen, die Genazzino in seine Romane einbaut, erfahren noch einmal eine oder mehrere Transformationen. Es bleibt dem Leser überlassen, solche Verwandlungen und Verwendungen zu erkennen. So macht Genazzino sich in den späten 70er Jahren immer wieder Gedanken zu einem Bordellroman, der vermutlich nie entstanden ist. Etliche Fragmente daraus sind im Werktagebuch nun nachzulesen. Und manche davon dienten ihm später als Bruchstücke für andere Romane. Auch eine Notiz wie diese aus dem Jahr 1983 dürfte Genazzino-Lesern bekannt vorkommen. Ja, sie hat geradezu etwas Leitmotivisches.
Eine alte Hose, deren Stoff an einigen Stellen ganz dünn geworden ist. Er zog die Hose in der Phase ihrer Auflösung jeden Tag an, weil er sehen wollte, wie und wo sich die dünnen Stellen zu Löchern weiteten.
Fadenscheinig gewordene Kleidungsstücke finden sich immer wieder in Genazzinos Romanen. Sie werden bei ihm zu Stellvertretern oder Symbolen für die Verfallsdynamiken, denen sich die Protagonisten ausgesetzt sehen. In »Das Glück in glücksfernen Zeiten« von 2009 hängt der Erzähler seine Hose irgendwann auf dem Balkon, um ihr beim allmählichen Verrotten zuzusehen. Durch den Kleiderzerfall, heißt es da, werde jedermann mit seiner Selbstauflösung vertraut. Ein paar Tage später, im Dezember 1983, wird im Werktagebuch ein Titel für ein zukünftiges Buch erwähnt.
Die Hose, das Loch, die Kunst, der Mantel, der Fleck.
2 Monate danach, unter dem Datum vom 23. Februar 1984, lesen wir Folgendes.
Beim Betrachten tropfte ihm ein wenig Kaffeesahne auf den dunklen Mantel. Er betrachtete den Fleck und entfernte ihn nicht. Der Fleck betonte die Ungültigkeit alles dessen, was sich gerade ereignete.
6 Jahre später, 1989, erscheint der Roman »Der Fleck, die Zimmer, die Jacke, der Schmerz«, der eine Wende im genazzinoschen Oeuvre darstellt. Hin zu einem fragmentarischeren Erzählen, zu jener für Genazzino typischen, episodenhaften Verdichtung der Gesamtmerkwürdigkeit des Lebens, einem leichten Schweben zwischen Melancholie und Komik. Mit dem Fleckbuch scheint er erstmals einem Ideal nahe zu kommen, das er sich bereits am 8. November 1983 auf die Fahne und ins Werktagebuch schreibt.
Schriftsteller, die genau beobachten, brauchen nicht erfinden. Die genaue Wahrnehmung ist die Erfindung.
So kann man anhand seiner Aufzeichnung sehr genau die ästhetischen Such- und Denkbewegungen Genazzinos nachvollziehen, den Entstehungsprozessen einzelner Bücher folgen. Nur selten schimmern offensichtlich biografische Ereignisse durch die Zeilen. Diese liefern Jan Bürger und Friedhelm Marx dankenswerterweise in kurzen Einführungsvignetten zu den einzelnen Jahren. Daraus entsteht eine zwar grob gezeichnete, aber aufschlussreiche Lebensskizze. Man erfährt von Brotjobs Genazzinos bei Zeitungen, von Wohnortwechseln, seinen Partnerschaften, von seinem erfolgreichen Vorhaben, in fortgeschrittenem Alter Abitur und Studium nachzuholen, von den Büchern, an denen er jeweils arbeitete, den Würdigungen, die ihm vor allem nach 1990 zuteil wurden und deren wichtigste der Büchnerpreis im Jahr 2004 war. Dass der Traum des Beobachters aber so faszinierend und augenweitend ist, liegt daran, dass das Buch auch ohne literaturhistorische Rückbindung an das Hauptwerk, die Romane und Essays, mit größtem Gewinn und Vergnügen zu lesen ist. Kleine Szenen und Beobachtungen können ganz für sich stehen.
Schild an einer Hauswand, liegend anfahrt. Das Wort beschäftigt mich sofort. Ich finde es schön, dass man liegend irgendwo hingefahren wird. Dann sehe ich, es handelt sich um den Hinterhauseingang einer Klinik. Natürlich, die Menschen machen nur das Allernötigste. Warum gibt es keine liegend anfahrt zum Büro oder zum Bahnhof? Die Menschen werden nur dann liegend gefahren, wenn sie verletzt oder schon halb tot sind.
Genazzino glänzt auch als Aphoristiker.
Der Künstler ist vielleicht der Einzige, der der laufenden Selbstenthüllung des Lebens gewachsen ist.
Und als Gesellschaftskritiker mit Weitsicht.
In 10 oder 15 Jahren wird es Fernsehsendungen geben, deren Dummheit wie eine körperliche Verletzung wirken wird. 21. März 1985.
Es finden sich eingeklebte Fotos, Zeitungsausrisse, Fundstücke, aber auch ein paar Briefe, die mit Genazzinos aktueller Arbeit verknüpft waren, wie etwa ein Schreiben an Brigitte Kronauer.
Dieses gemächliche Hervorrücken und Vorwärtsschieben von etwas, von Erfahrung, Wahrnehmung, könnte man ihre unerhörte Allmählichkeit nennen. So bezeichne ich jedenfalls ihre Schreibweise in dem Rundfunk-Essay über sie, den ich zurzeit schreibe. Oder finden Sie, dass das an Ihnen vorbeigeht?
Die Auseinandersetzung mit Brigitte Kronauers Werk deutet es schon an. Überlegungen zu Autorinnen und Autoren, meist in Hinblick auf entstehende Essays gesammelt, tauchen immer wieder auf. An Samuel Beckett, Virginia Woolf und Heinrich von Kleist versucht der Autor Genazzino das eigene Schreiben oder poetologische Denken zu schärfen. Franz Kafka spielt eine gewichtige Rolle. Gottfried Keller und Theodor Fontane sind präsent. Und auch an einem Frankfurter Kollegen arbeitet er sich ab.
Goethe musste ein durchdringendes Gefühl davon gehabt haben, welch ein Erzversager er gegenüber Hölderlin werden könnte oder vielleicht schon war. Und rings um ihn durfte sich nichts mehr rühren, damit sein Versagen verschleiert bleiben konnte.
Das Werktagebuch ist eine Spielwiese. Auf ihr kann Genazzino sich frei und noch ohne Ziel austoben, epiphanische Erfahrungen notieren, ohne sie in einen Kontext stellen zu müssen. Er schreibt hier nicht auf etwas Konkretes hin, aber doch führen seine Aufzeichnungen immer zu etwas, das zunächst noch wenig konturiert ist oder sich erst im Laufe der Zeit zu einem Thema oder Roman ordnet. Jan Bürger und Friedhelm Marx nennen die Arbeitsmitschriften eine einzigartige Chronik der Welt und Selbstwahrnehmungen eines versierten, chronisch überempfindlichen Schriftstellers. Die Idiosynkrasien Genazzinos, die Gefühle von Scham und Verlustangst, sind immer wieder deutlich zu erkennen. Ebenso natürlich wie der genazzinosche Stil, der seine Prägnanz einer vermeintlich einfachen Sprache verdankt, deren Abgründigkeit durch eine lakonisch anmutende Komik erträglich gemacht wird. Leidfreie Zwiespältigkeit nennt Genazzino dieses komische Moment, das keinesfalls mit dem humoristischen Gestus einiger seiner Freunde aus der neuen Frankfurter Schule verwechselt werden darf.
Wenn man nicht jung gewesen wäre, würde man im Alter nicht sonderbar aussehen. Aber weil man einmal jung war, kennt man sein Gesicht ohne die Ausschreitungen des Alters.
Die Ausschreitung des Alters. Die Werktagebücher legen auch davon Zeugnis ab. Wer Genazzinos Romane kennt, weiß, deren Stimmung wird spätestens in den 2010er Jahren finsterer. Die Verlorenheit und Einsamkeit seiner Helden werden kaum noch kaschiert. Freilich gilt das auch für die Notate, die diesen Roman zugrunde liegen. Aus der Melancholie weist die Komik kaum noch einen Weg. Nach und nach trübt die Düsternis all das ein, was einmal poetischen Zauber zu entfalten in der Lage war. Oder anders gesagt, der literarische Zauber ist am Ende ganz seines Glitters entledigt. Es steht nur noch etwas Rohes da, eine unverhüllte poetische Wehmut. Es sind zuweilen Sätze, die sich allen kunstvollen Trostangeboten verweigern.
Bald bin ich übrigens tot. 1. September 2008.
Es sollten noch 10 Jahre bis zu Genazzinos Tod vergehen. Am 12. Dezember 2018 starb der Büchner-Preisträger in Frankfurt am Main, dem Ort, der für seine Bücher eine wesentliche Bedeutung gewann, gerade weil er den Charakter einer austauschbaren Großstadt hat. Am 22. Januar 2023 wäre Genazzino 80 Jahre alt geworden. Was von ihm bleibt? Einige seiner Romane, die hochreflektierten Essays über den gedehnten Blick zur Fotografie, zur Komik, nicht zuletzt aber seine bedeutenden Werktagebücher, die das einzulösen scheinen, was Genazzino am 20. November 1981 folgendermaßen formulierte.
Gelebt wird nicht während des Lebens, gelebt wird bei der nachträglichen Erzählung von Leben.
Ulrich Rüdenauer war das über Wilhelm Genazzinos Der Traum des Beobachters, unser Buch der Woche hier im Büchermarkt. Heute wäre Wilhelm Genazzino 80 Jahre alt geworden. Der Traum des Beobachters, Aufzeichnung 1972 bis 2018, wurde herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Jan Bürger und Friedhelm Marx. Erschienen ist der Band im Hansa Verlag, 464 Seiten, 34 Euro. Nachhören können Sie den Büchermarkt wie immer in der DLF Audiothek. Weiterhören hier im Programm können Sie Forschung aktuell. Fürs Zuhören hier oder dort bedankt sich Wiebke Poromka.